Und er hat sich immer schon beim Durchlesen der Drehbücher Gedanken gemacht, okay, wie kann ich das Ganze dann filmen? Er hatte bei jeder Szene, die er gedreht hat, hatte er schon eine Idee, wie er das Ganze visuell gestalten will. Und hat auch dann schon beim Lesen immer gewusst, okay, bei der oder der Sequenz verwende ich so eine 360-Kreisfahrt.
Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich leite die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und spreche heute mit meinem Kollegen Michael Kinzer, Kurator der Ausstellung Entfesselte Bilder, die noch bis 1. Februar 2026 zu sehen ist und dynamische Kamerafahrten bzw. lange Aufnahmen ohne Schnitte in den Fokus rückt, sogenannte Plansequenzen. Für heute haben wir geplant, über den vielbewunderten Kameramann Michael Ballhaus zu sprechen, der einige Plansequenzen verwirklicht hat, die in die Filmgeschichte eingingen. Hallo Michael.
Hallo Frauke.
Was fällt dir als erstes ein, wenn du den Namen Michael Ballhaus hörst?
Tja, also ich denke zunächst einmal an einen der berühmtesten Kameramänner, die Deutschland hervorgebracht hat. Einen der deutschen Kameramänner, die auch im Ausland sehr, sehr große Erfolge gefeiert haben, mehrfach für den Oscar nominiert war, was ja eine sehr, sehr große Ehre ist. Ich denke tatsächlich auch ein Stück weit an meinen Bruder, der unter Ballhaus quasi gelernt hat, Kamera zu führen. Also Michael Ballhaus war der Dozent an der DFFB, wo mein Bruder studiert hat. Und natürlich denke ich an die berühmten 360-Grad-Fahrten, die Ballhaus realisiert hat, den sogenannten Ballhaus-Kreisel.
Wie kam es zu diesem Kreisel? Erzähl doch mal.
Ja, also man muss im Grunde relativ weit ausholen und schon da anfangen, wo Ballhaus überhaupt den Wunsch gefasst hat, Kameramann zu werden. Und das geht nämlich zurück bis in die 1950er Jahre, als er noch ein ganz junger Mann um die 20 war. Und ein Freund der Ballhaus-Familie war kein geringerer als der berühmte Regisseur Max Ophüls. Und Max Ophüls hat bei München einen Teil seines großen letzten Filmes Lola Montez gedreht. Und zwar die Aufnahmen, die in diesem riesigen Zirkuszelt stattfinden. Und er hat den Ballhaus mal mitgenommen ans Set und Ballhaus konnte das vor Ort sich anschauen. Und Ophüls ist ja jemand gewesen, der wahnsinnig viele Kamerafahrten in seinen Filmen hatte. Die Kamera war immer irgendwie in Bewegung und auch immer in kreiselnden Bewegungen. Und Ballhaus hat es gesehen und das war im Grunde der Moment, wo er auch den Wunsch gefasst hat, ich möchte Kameramann werden, als er da am Set war. Und dann ist er das ja auch geworden und war zunächst erstmal beim Fernsehen, bis er dann ans Set von Fassbinders Whitey geholt wurde. Also Whitey war der erste Film, den die beiden zusammen gemacht haben. Ballhaus hatte vorher schon Filme gedreht mit anderen Regisseuren, unter anderem den Film Deine Zärtlichkeiten mit Uli Lommel. Und Uli Lommel war ja einer der Stammschauspieler von Fassbinder. Und Lommel hat dann den Ballhaus gefragt, möchtest du hier die Kamera machen bei diesem Film, weil sie brauchten ganz schnell jemanden. Das musste irgendwie zack, zack entschieden werden. Ich weiß nicht genau warum, es kann sein, dass der ursprünglich geplante Kameramann ausgefallen ist. Ich weiß, dass Fassbinder eigentlich Just Vacano haben wollte für den Dreh dieses Films. Und und dann hat Ballhaus halt schnell zugesagt, ist da an dieses Set gefahren. Und es gab erstmal ganz schön Reibereien mit dem Fassbinder. Also Fassbinder war überhaupt nicht angetan von der Idee, einen Fernsehkameramann am Set zu haben, weil Ballhaus hatte zuvor halt vor allen Dingen in Baden-Baden und bei anderen Fernsehproduktionen mitgewirkt. Also eher auch so Studiokameras geführt und jetzt sollte er plötzlich diesen großen Western drehen, der im Breitbildformat gedreht wurde. Natürlich insgesamt ein sehr problematischer Film, Whitey, inhaltlich, aber rein visuell war das halt eine große Nummer und Fassbinder hat dem halt überhaupt nichts zugetraut und hat ihm deshalb gleich zu Beginn eine ganz, ganz schwierige Aufgabe gestellt, nämlich eine Plansequenz zu filmen mit fünf verschiedenen Figuren, die 4 Minuten lang dauert, wo die Kamera immer wieder von Gesicht zu Gesicht fährt, während, ich glaube, so eine Art Testament verlesen wird. Und die Kamera muss immer wieder das richtige Gesicht finden, in einem relativ dunklen Setup. Und eigentlich ist es eine super schwere Aufnahme gewesen. Und Und Ballhaus hat es halt hinbekommen. Und als Fassbinder dann das Ergebnis gesehen hat, nachdem er erst die ganze Zeit ihn überhaupt nicht richtig ernst genommen hat, hat er dann gemeint, boah, der Kerl, das ist ein Genie. Also war völlig angetan davon. Und das war der Beginn der Zusammenarbeit der beiden. Und bereits in Whitey hat Ballhaus dann auch schon angefangen, die Kamera sehr viel zu bewegen und auch schon kreisförmige Bewegungen zu machen. Es gibt eine relativ lange Kreisfahrt, also Halbkreisfahrt um Günther Kaufmann, der auf dem Bett liegt. Das war aber noch relativ gemächlich. Auch dann in zum Beispiel Welt am Draht hat er bereits so einzelne Kreisbewegungen gemacht. Aber der entscheidende Moment, wo sozusagen der Ballhaus-Kreisel geboren wurde, das war dann bei dem Film Martha 1974, wo es eine Begegnung eben gibt zwischen Karl-Heinz Böhm und Margit Carstensen. Und die Überlegung war, wie filmen wir das Ganze jetzt? Und das sollte irgendwie herausgestellt werden, es sollte ein besonderer Moment sein, visuell besonders aussehen. Und Ballhaus hat vorgeschlagen, wir können doch so ein bisschen halb um die herum fahren. Und das war dann Fassbinder, der gesagt hat, warum nur halb, warum fahren wir nicht einmal komplett um die rum? Und das war nicht so ganz einfach, weil das Set, das war auf so einem Gefälle draußen, auf so einem Platz. Das heißt, für so Dolly-Schienen, die man ja dann auslegt, damit die Kamera da im Kreis fahren kann, war das nicht ganz leicht. Das muss dann ebenerdig gemacht werden und dadurch war das unterschiedlich hoch und die Schauspieler mussten relativ hoch über die Schienen drüber steigen. Und der Fassbinder hat aber gesagt, ja, das kriegen wir schon hin, das ist meine Sorge, wir machen das so. Und dann haben sie das auch so gedreht und wenn man jetzt genau hinguckt, sieht man das auch, zumindest bei Karl-Heinz Böhm, dass er so ein bisschen die Beine sehr hoch machen muss, um über diese relativ hochgelegten Schienen steigen zu können. Aber diese Drehung der Kamera um die beiden, die sich selbst auch nochmal um die eigene Achse drehen und dadurch so einen Strudel erzeugen, das war was ganz Besonderes und das war die Geburt dieses Kreisels, die wohlgemerkt nicht die erste Kreisfahrt der Filmgeschichte war. Das muss man ganz klar sagen. Ballhaus war nicht nur von Ophüls inspiriert, Ballhaus war zum Beispiel auch von Claude Lelouch inspiriert und den Kreisfahrten in Norme une Femme, ein Mann und eine Frau. Aber dadurch ist sozusagen, sind Ballhaus und Fassbinder mit diesem Stilmittel konfrontiert worden, was sie dann in Zukunft in vielen, vielen Filmen verwendet haben.
Die Szene ist ja unter Cineasten wirklich berühmt, aber irre ist ja, dass es noch eine zweite sehr, sehr berühmte Sequenz gibt, die Michael Ballhaus verantwortet und die wahrscheinlich schon wegen ihrer Länge noch sensationeller ist, oder?
Ja, die vielleicht berühmteste Szene, bei der Ballhaus beteiligt war als Kameramann, ist die Copacabana-Sequenz aus Goodfellas von Martin Scorsese, wo die Kamera Ray Liotta und Lorraine Bracco folgt, wie sie in den Nachtclub La Copacabana hinuntersteigen durch einen Nebeneingang und durch die Küche und alle möglichen Räume, bis sie dann schließlich in den eigentlichen Club reinkommen und dort Platz nehmen etc. Und das ist eine besonders lange Sequenz gewesen, die mit einer Steadicam gefilmt wurde. Und das ist schon auch wichtig zu sagen, dass es das bei Fassbinder noch gar nicht gab, ja, und dass natürlich da auch ganz andere Mittel zur Verfügung standen bei einem Film dieser Größe mit Stars wie Robert De Niro. Also es war natürlich dann schon eine sehr große Produktion, die halt die Möglichkeiten hatte, eine solche Sequenz überhaupt auf die Beine zu stellen. Und man muss auch dazu sagen, dass Ballhaus selbst nicht die Kamera geführt hat. Das ist auch etwas, was er dann sehr schnell gemerkt hat, als er dann vor allen Dingen in den USA Filme gemacht hat, dass in Deutschland oder in Europa generell ist oftmals, kann sein, dass das mittlerweile auch nicht mehr der Fall ist, aber damals zumindest war der Kameramann, der Director of Photography, auch gleichzeitig der Kameraoperateur. Ja. Sicher hat er hier und da Hilfe und Unterstützung und Assistenz gehabt, aber eigentlich hat der Kameramann selbst auch die Kamera geführt. Und in den USA, in einem Studiosystem, wo es Jobs für alle möglichen Bereiche gab, gibt es ein ganzes Team, ein ganzes Kamerateam, was unter anderem auch aus dem Kameraoperateur besteht, der halt wirklich die Kamera de facto mit der Hand führt. Es gibt dann noch so eine Art Assistent, Kameraassistenten, der die Schärfe zieht, während die Kamera sich bewegt, was ja auch wichtig ist, damit das Bild nicht während der Bewegung irgendwie unscharf wird. Dann gibt es den Grip, der dann gegebenenfalls noch das Fortbewegungsmittel führt, also den Dolly. Und die sind da alle dann beteiligt und der Kameramann selbst sitzt eigentlich hinter einem Monitor und guckt sich das Ganze nur an. Und das muss man hier halt auch sagen, dass also die Person, die Steadicam hier geführt hat, das war ein Steadicam-Operator, Larry McConkey, der in der Funktion auch sehr, sehr bekannt geworden ist. Und Ballhaus hat natürlich mitgewirkt bei der Planung, wie dieser Shot aussehen soll. Natürlich auch zusammen mit Scorsese, der auch Vorschläge gemacht hat. Und die Idee war einfach, dass wir diesen beiden folgen oder dass wir quasi in einer ähnlichen Position sind wie Lorraine Bracco, die jetzt in diese Welt eingeführt wird, die ihr unbekannt ist, nämlich diese Welt der Gangster, der Mafiosi letzten Endes. Und einfach auch staunt, wie die alle mit ihm umgehen und alle kennen ihn und er kriegt da einen eigenen Tisch hingestellt und irgendwer gibt ihm eine Flasche Champagner aus und er ist dieser Promi irgendwie und sie weiß überhaupt nicht, was los ist, sie weiß auch gar nicht, was er eigentlich beruflich macht und sie fragt ihn auch in der Sequenz, was machst du eigentlich? Und er sagt, ja, er ist im Baugewerbe oder sowas, ja. Und wir werden halt mit in diese Welt reingezogen, in diese verführerische Unterwelt letzten Endes. Und das war die Idee dahinter, das zu machen. Es hat 12 Takes insgesamt gegeben, hat Ballhaus gesagt. Und der eigentliche Grund, warum immer wieder neu dieser Take aufgenommen wurde, war nicht, weil die Kameras falsch gemacht hat oder weil die beiden Hauptdarsteller irgendwas falsch gemacht haben, sondern ganz am Ende der Sequenz tritt ein Comedian auf, Henny Youngman, und erzählt so 1-2 flache Witze. Und das ist das Ende des Shots. Und er hat immer seinen Text vergessen und hat immer irgendwie seinen Text verbaselt. Das heißt, dann ist diese irgendwie 3-Minuten-Sequenz, alles hat super geklappt, du kommst zum letzten Bild, der Comedian auf der Bühne und natürlich sagt er wieder den Text falsch. Also das muss ziemlich frustriert gewesen sein. Aber ansonsten ist das natürlich eine ganz berühmte Sequenz geworden.
Ja, und sie zeigt, dass der Mafiosi eben einfach auch durch die Küche gehen kann, wenn er die Schlange vor dem Haus vermeiden kann. Ja, da die ersten beiden Antworten spannen schon den Bogen für meine nächste Frage. Also Michael Ballhaus war quasi Signature-Kameramann von Rainer Werner Fassbinder über viele Jahre und von Martin Scorsese. Das ist ja schon mal irgendwie, klingt ja schon mal nach einem verrückten Sprung über den Atlantik vom deutschen Kino nach New Hollywood. Er arbeitete außerdem mit Regisseuren wie Volker Schlöndorff, Mike Nichols, Robert Redford, Francis Ford Coppola, Barry Levinson. Wie kam es zu diesem Sprung von Deutschland ins große Amerika?
Ja, also das begann im Grunde erstmal damit, dass die Zusammenarbeit mit Fassbinder endete und auf nicht unbedingt schöne Art und Weise. Ja. Also der letzte Film, wo sie richtig komplett zusammengearbeitet haben, war Die Ehe der Maria Braun, der auch gleichzeitig einer von Fassbinders erfolgreichsten Filmen war, dann auch für einen Oscar nominiert wurde. Aber bereits da war Fassbinder schon so ein bisschen erratisch in seinen Entscheidungen, hat mehr Alkohol getrunken, mehr Drogen konsumiert und sehr, sehr oft seine Meinung geändert von einer Minute auf die nächsten. Und es war sehr, sehr schwer, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und Ballhaus war ein ganz ruhiger, sanfter, sensibler Mensch, glaube ich, für den das nicht leicht war. Und dann sollten sie eigentlich auch zusammen Berlin-Alexanderplatz machen. Ja, das war das nächste große Projekt. Und das war ja ein Riesending, das ein Jahr lang oder länger in Produktion war. Und da war es wohl auch so gewesen, dass Ballhaus ans Set gekommen war. Und er hatte zwischendurch einen anderen Film gemacht mit einem anderen Regisseur. Und das hat Fassbinder ihm so ein bisschen übel genommen. Und hat sich dann auch am Set ihm gegenüber nicht sehr freundlich verhalten, hat ihn nicht direkt angesprochen, hat immer gesagt, hat immer über einen Assistenten gesagt dem Kameramann mal, er soll das und das machen. Und da hat sich dann Ballhaus gedacht, nee, also das tue ich mir jetzt nicht ein ganzes Jahr lang an hier und ich höre auf. Und ist deshalb quasi dann abgesprungen und wurde durch einen anderen Kameramann letzten Endes ersetzt. Und ist abgesprungen, obwohl er gar nicht direkt ein neues Projekt hatte. Das hat sich dann so nach und nach ergeben. Dann hat er mal mit dem und dann mit dem gearbeitet. Und dann war es der deutsche Regisseur Peter Lilienthal, den Ballhaus noch aus seiner Fernsehzeit kannte, der ihn in die USA gebracht hat zu einer deutsch-amerikanischen Koproduktion, die von Lilienthal inszeniert wurde. Kein jetzt besonders großer Film, aber zumindest war jetzt Ballhaus schon mal vor Ort in den USA und hat dann als ersten richtigen, quasi amerikanischen Film einen Film von John Sayles dort gemacht, Anfang der 80er Jahre, der den Titel trägt Baby, It's You. Und co-produziert wurde dieser Film von Griffin Dunne. Und Griffin Dunne ist der Hauptdarsteller oder der designierte Hauptdarsteller gewesen für Scorseses Film After Hours. Und darüber ist quasi Ballhaus in Verbindung mit Scorsese gekommen, über Griffin Dunne. Und dann haben die zusammen eben diesen Film After Hours gemacht. Der Deutschtitel ist die Zeit nach Mitternacht, glaube ich, 1985. Und das war die erste Zusammenarbeit. Scorsese war damals auch in so einer kleinen Schaffenskrise. Und es war ziemlich low budget für Scorsese. Und Ballhaus ist da halt total aufgegangen, weil Ballhaus war das ja gewohnt, mit wenigen Mitteln in kurzer Zeit irgendwie tolle Bilder anzufertigen. Und die beiden haben sich da gegenseitig ein Stück weit auch inspiriert und auch neu irgendwie die Lust und Liebe am Filmemachen geweckt. Und so kam das dann. Also Scorsese hat dann später sehr, sehr überschwänglich darüber geredet, wie im Grunde Michael Ballhaus ihm geholfen hat, wieder Lust aufs Filmemachen zu bekommen. Und dann war das ja eine Zusammenarbeit, die bis The Departed, also fast 20 Jahre lang angedauert hat.
Und kannst du sagen, was zeichnet diesen besonderen Kameramann aus, außer seinen langen Kreisfahrten?
Ja, also das, was ich eben schon mal erwähnt habe, die Tatsache, dass er dank der Zusammenarbeit mit Fassbinder, aber sicher auch mit anderen neuen deutschen Filmemachern wie Schamoni oder eben Lilienthal, in der Lage war, mit wenigen Mitteln relativ schnell arbeiten zu müssen. Also bei Fassbinder war, glaube ich, das Maximum, was sie hatten, 20 Tage oder sowas, um einen kompletten Film zu drehen. Und es musste immer sehr schnell gehen. Und das hat sicherlich, davon hat er sicherlich profitiert. Dann eben war er, glaube ich, als Mensch, auch das, was mein Bruder so erzählt hat, und was man so, auch das ist auch der Eindruck, den man bekommt, wenn man ihn jetzt in Interviews hört, war es, glaube ich, ein sehr, sehr freundlicher, ruhiger Mensch, den auch nicht so schnell irgendwas aus der Ruhe gebracht hat, was sicherlich auch hilft an einem wuseligen, stressigen Set. Und ja, und er hat die Kamera halt sehr, sehr gerne bewegt und er hat auch dann oft mit die Regisseure gefunden, die auch sehr gerne die Kamera bewegen, wie eben Scorsese zum Beispiel. Und hatte eben gesagt, ja, wenn das ein Film ist, dann will er Bewegung haben. Bewegung ist Emotion und Filme sind Emotion und deswegen muss die Kamera sich bewegen. Und das ist das eine, aber es wäre jetzt auch verkehrt, ihn nur auf diese Kamerabewegung festzulegen. Ja? Also er hat auch was die Beleuchtung angeht, schafft er unglaublich stimmungsvolle Sequenzen. Also auch da ist er wirklich ein Meister seines Faches gewesen. Also es sind viele Dinge, eben einmal die Kunstbilder sehr schön auszuleuchten und mit Bewegung zu inszenieren, aber eben auch dieses rein praktische, möglichst schnell und gut tolle Bilder anzufertigen.
In der Ausstellung gibt es ja auch ein Interview mit Michael Ballhaus. Er sagt ja in Interviews immer wieder, dass ihn die Technik eigentlich gar nicht groß interessiert, was schon mal seltsam ist eigentlich für einen Kameramann, dachte ich mir. Ihm gehe es immer mehr ums Geschichtenerzählen. Siehst du das auch so? Und wenn, wie erzähle ich Geschichten mittels Kamerabewegungen und Plansequenzen? Beziehungsweise wie erzähle ich sie anders?
Ja, also ich würde mal sagen, eigentlich sollte jeder Kameramann das so sehen, ja, dass natürlich die Geschichten sie mehr interessieren sollten als die Technik und dass die Technik natürlich nur ein Hilfsmittel ist, um Geschichten zu erzählen, um eben Emotionen zu erwecken. Er war, glaube ich, schon, er kannte sich auf jeden Fall gut aus mit Technik. Er war auch ein ganz loyaler Verwender der Ariflex-Kameras, weil er der Meinung war, das sind die besten Kameras, mit denen man arbeiten kann. Genau, aber er hat immer geschaut, okay, wie kann ich jetzt die Geschichten visuell ansprechend umsetzen, wie kann ich auch einen gewissen Rhythmus in die Szene bringen. Also Rhythmus war für ihn auch ein wichtiges Thema und er hat sich immer schon beim Durchlesen der Drehbücher Gedanken gemacht, okay, wie kann ich das Ganze dann filmen. Er hatte bei jeder Szene, die er gedreht hat, hatte er schon eine Idee, wie er das Ganze visuell gestalten will und hat auch dann schon beim Lesen immer gewusst, okay, bei der oder der Sequenz verwende ich so eine 360-Kreisfahrt. Also er hat das tatsächlich sehr konsequent in den meisten Filmen, egal wer als Regisseur quasi hinter der Kamera stand, hat er das eingesetzt und jetzt auch nicht wahllos, sondern er hat immer überlegt, okay, wo passt das sozusagen in die Geschichte? Was will ich damit aussagen? Und da sind wir sozusagen bei der, wie erzähle ich das anders? Man kann natürlich mit einer Plansequenz oder mit einer sehr aufwendigen 360-Kreisfahrt, also das sind ja eher lange Kamerafahrten gewesen. Es ist jetzt keine Sequenz, die in sich abgeschlossen ist, was man oft bei Plansequenzen hat, dass das wirklich so eine Handlungseinheit ist. Es waren oft einfach sehr, sehr lange Einstellungen, in denen die Kamera kreist. Und man kann damit natürlich etwas highlighten und etwas hervorheben, was man auf andere Weise vielleicht so nicht machen kann. Eben weil es eine so besondere ästhetische Bewegung ist, fällt es natürlich auch ein Stück weit auf und betont eben das, was man da sieht. Und ob das jetzt Michelle Pfeiffer ist, die auf dem Klavier liegt in Die fabelhaften Baker Boys und wo quasi dieser Moment des, er hat gesagt, das ist Love-Making im Grunde, was die beiden da machen, dieses Musikstück, Making Whoopi heißt es ja auch, was sie da singt, während Jeff Bridges am Klavier sitzt. Also das ist natürlich ein ganz besonderer Moment für die beiden und ihre Beziehung zueinander. Oder ob das die Kreisfahrten sind in The Color of Money, die Farbe des Geldes, den er mit Scorsese gemacht hat, wo die Kamera die Billardtische umkreist und ein ganz wichtiges Spiel stattfindet von Tom Cruise. Oder ob das Death of a Salesman ist, den er mit Volker Schlöndorff in den USA gedreht hat, wo er einen Moment als eine sehr, sehr lange, immer wieder kreisende Bewegung in Bilder umgesetzt hat, wo Dustin Hoffman so allmählich den Verstand verliert und sich so ein bisschen in seinen Wahn redet und durch dieses Café geistert und die Kamera mit ihm da durchfährt. Und das ist eben auch in so einem Rutsch gedreht. Also man kann dadurch ohnehin schon besondere Momente im Skript noch besonderer machen und eben hervorheben, betonen. Und ich denke, das ist sozusagen das Besondere an diesen Sequenzen, dass sie uns auch nochmal bewusster auf einen bestimmten Punkt im Film, auf einen bestimmten Handlungspunkt oder eine bestimmte Figur oder eine bestimmte Beziehung zwischen mehreren Figuren hinweisen.
Gibt es irgendwelche Fun Facts über Ballhaus?
Ja, da gibt's bestimmt so einige. Also mal abgesehen eben von dieser Ophüls-Verbindung, die ich sehr interessant finde, war es auch interessant, wie er überhaupt auf Scorsese aufmerksam wurde, beziehungsweise hat er 1981 bei der Berlinale ein Screening von Raging Bull, Wie ein wilder Stier, von Scorsese gesehen. Und Scorsese war selbst da, hat den Film vorgestellt und Ballhaus hat den Film gesehen und gesagt, das ist der beste Film, den ich je gesehen habe. Und hat zu seiner Frau gesagt, Helga, mit diesem Mann werde ich mal zusammenarbeiten. Ja. Und wow. Das ist sozusagen das eine. Und da habe ich jetzt auch direkt die Frau erwähnt. Also er war auch ein absoluter Familienmensch. Und interessant ist, dass seine beiden Söhne auch im Filmgeschäft letzten Endes tätig sind und aktiv sind. Der eine, ich glaube, er heißt Sebastian, ist eher so als Produktionsassistent tätig, aber Florian Ballhaus ist mittlerweile auch ein total angesagter Kameramann selbst, auch in Hollywood, ja. Also er zum Beispiel bei Die Teufel trägt Prada war er der Director of Photography und führt quasi das Erbe seines Vaters weiter. Und ja, und vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass der Film Chinesisches Roulette, den er mit Fassbinder gedreht hat, 1976, der vielleicht von den Kamerabewegungen her der tollste Film ist, den die beiden zusammen gemacht haben. Also es ist ganz viel Bewegung der Kamera in diesem Film und auch ganz tolle Kreisfahrten. Das wurde auf dem Familienanwesen von Ballhaus gedreht. Also das ist das Haus, in dem das alles spielt, der ganze Film, das gehörte der Ballhaus-Familie und die haben sich da auch wirklich dann eingenistet für mehrere Wochen und haben sich dann bei jeder Aufnahme überlegt, okay, wie drehen wir das jetzt? Das muss ein sehr intensiver Dreh gewesen sein.
Okay, dann danke ich dir sehr für das Gespräch.
Ich danke.
Das war mein Gespräch mit meinem Kollegen Michael Kinzer, Kurator der Ausstellung Entfesselte Bilder, die noch bis 1. Februar 2026 zu sehen ist und uns mitnimmt in ein Labyrinth aus bewegten Bildern, das die Ästhetik der Kamerafahrt erlebbar macht. Wir haben heute über den großartigen Kameramann Michael Ballhaus gesprochen und erfahren, wie er mit der Kamera Geschichten erzählt. Ballhaus würde übrigens am 5. August 2025 90 Jahre alt werden. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.